Ihr Lieben, wir sind Hoffnungsleute. Amen. Als Christen bekennen wir das. Wir sind Hoffnungsleute. Mitten zwischen Krisen um uns herum haben wir die letzten Monate, Jahre auch hier in unseren Breiten, auch in den letzten Wochen einiges von erlebt. Auch mitten zwischen Krisen, vielleicht in der eigenen Familie, vielleicht in unserem eigenen Leben, bekennen wir das. Wir sind Hoffnungsleute. Und natürlich, wenn man das einfach so bekennt, steht man vor der Frage, ja, was mache ich mit dem, was so los ist um mich herum? Wie gehen wir damit um? Was haben wir dazu zu sagen? Ich will einige Verse mit euch anschauen aus der Geschichte von Israel. Israel ist zu dem Zeitpunkt mächtig, reich, steht eigentlich gut da, aber gleichzeitig bedroht von außen, Bedrohung durch Feinde, von innen, so ein innerer Aushöhlungsprozess geistlich. Und in diese Zeit hinein, wo die Krise vielleicht eher noch bevorsteht, aber in diese Zeit hinein schenkt Gott dem Propheten Jesaja einen Ausblick auf eine herrliche Zukunft. Und dieser Ausblick hat direkte Konsequenzen dann auch für die Gegenwart. So ist das immer, wenn Gott Ausblicke schenkt in die Zukunft, macht er das ja nicht, um unsere Neugier zu befriedigen, sondern um uns zu aktivieren für heute. Und ich will mit euch lesen Jesaja 2, die Verse 1 bis 5. Dies ist's, was Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden, alle Nichtjuden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Amen. Gott, sagt Jesaja, ist ein Gott über alle Götter. Ein Gott über alle Götter. Es wird der Berg, wo das Haus des Herrn ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Alle Heiden werden herzulaufen. Zion, der Zionsberg in Jerusalem soll höher sein als alle anderen Berge. So, jetzt kann man überlegen, okay, ich war noch nie in Jerusalem, muss ich gestehen. Jetzt kann ich, ob ich da eigentlich Pastor sein darf. Hier, ja. Der Zionsberg ist ungefähr so 600 bis 800 Meter hoch. Das ist jetzt nicht sensationell. Also Wasserkuppe, so, ne? So höher. Sagt Jesaja jetzt, dass dieser Berg mit der Stadt drauf irgendwann unter die 8000er gehen wird, dem Mount Everest Konkurrenz macht, irgendwelche geologischen Verschiebungen. Ich bin überzeugt, es geht hier nicht um irgendwie Plattentektonik, sondern es geht um eine geistliche Realität, von der Prophet spricht. Man muss dazu wissen, die Vorstellung in der Antike in vielen Völkern war, dass die Götter auf den Bergen wohnen. Oben, ne, Olymp kennt ihr vielleicht. Manchmal gibt es in den Psalmen auch so Hinweise auf den Götterberg. Und da werden also solche Vorstellungen zitiert. Also Gott ist oben auf dem Berg, kann man sich vorstellen, wenn man in Bergen unterwegs ist. Man kriegt im Anstieg dann doch Ehrfurcht und da oben sind die Götter. Und wenn Jesaja jetzt sagt, der Zion ja ragt über alle anderen Berge, dann sagt er damit, der Gott, der sich in der Bibel offenbart, als der Gott, der auf Zion angebetet wird, der ist höher als alle anderen Götter, der ist höher als alle anderen Mächte. Und übrigens, egal, ob das jetzt im Moment allen einleuchtet, ob da ihr alle mitgehen, die Vorstellung wiederum in der Zeit von Jesaja war, also die Diskussion war nicht, gibt es denn jetzt diesen Gott, Jahwe, oder gibt es Baal, oder gibt es Astarte? Die einzelnen Völker haben durchaus gedacht, diese Götter von den anderen, die gibt es auch, aber die sind halt für uns nicht zuständig. Also Jahwe ist eben der Stammesgott der Israeliten und wir haben halt unseren eigenen Gott. Es gibt dann in 1. und 2. Könige irgendwo so eine Geschichte, da wird Israel angegriffen, ich glaube unter Ahab, von den Assyrern und die Angreifer werden geschlagen und dann sagen die, ah, ihre Götter sind Berggötter, also Jahwe, ne? Deshalb müssen wir sie jetzt in der Ebene angreifen, da können die dann nichts bringen. Also merkt ihr so diese Vorstellung? Das klingt ein bisschen drollig vielleicht, aber im Prinzip haben wir das heute ganz ähnlich. Dass gesagt wird, ja, das ist ja schön, dass du deinen Glauben hast. Wenn das für dich gut ist, wer bin ich denn, dass ich dir das jetzt ausreden will? Aber sei doch bitte jetzt nicht so überheblich, jetzt zu behaupten, dass das jetzt für alle gilt, was du da denkst oder glaubst. Uns deine Religion überzustülpen. Ja, hat das schon mal jemand gehört? Oder wie kannst du behaupten, dass du ausgerechnet du Recht hast und Millionen andere Unrecht? Womöglich dann sogar noch unter Androhung von Höllenstrafen. Das ist doch total arrogant. Und die Konsequenz für uns ist dann manchmal, dass wir uns dann so ins Private zurückziehen. Dass wir dann sagen, ja, also für mich ist Jesus der Weg. Was du machst, weiß ich nicht. Dass wir da sehr defensiv sind und vielleicht froh, dass wir überhaupt was sagen dürfen. Elia, der Prophet, sagt mal zu Gott, kurz nachdem er da diese Konfrontation auf dem Karmel erlebt hat, in 1. Könige 19, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Also ich bin der Einzige, der übrig bin und so viel ist von mir auch nicht mehr übrig, sagt Elia. Und vielleicht ist das so ein Gefühl, was wir haben können. Wer glaubt denn heute noch, ne? Es gibt so Umfragen, so wer hält denn die Kirche noch für was Wichtiges und so. Es ist immer so ein Zeitfaktor drin. Nach dem Motto, kann nicht mehr lange dauern. Es ist ganz interessant, wenn man Texte von Philosophen aus dem 18., 19. Jahrhundert liest, die dann darüber reden, dass es noch religiöse Menschen gibt, aber lange kann es nicht mehr dauern. Und irgendwie, das sind manche Philosophen, von denen heute nur noch Spezialisten was wissen, aber Jesus wird immer noch angebetet. Und wir finden hier in Vers 2 eben auch das Gegengift zu dieser Haltung. Der Herr ist König über alle Götter und über alle Völker. Und das ist heute schon die Wahrheit. Das jetzt alle erleben, erfahren, glauben, ist eine andere Frage. Aber es gilt schon. Und es kommt der Tag, an dem das sichtbar wird. Es kommt der Tag, an dem alle Knie sich beugen. Alle Zungen bekennen werden, dass Christus der Herr ist, wie Paulus das im Philipperbrief sagt. Es kommt der Tag, wenn, bildlich gesprochen, ja, der Zionsberg alle Berge überragen wird. Und das dürfen wir heute glauben und bekennen und daran festhalten. Auch wenn du in deinem Kurs, in deiner Klasse, bei der Arbeit oder auch in deiner Familie vielleicht der Einzige bist, der das glaubt. Es gilt trotzdem. Über Wahrheit wird nicht mit Mehrheitsentscheid beschlossen. Übrigens heißt nicht, dass du das hier ständig überbraten musst. Ja? Also eines Tages werdet ihr alle sehen, dass ich recht habe und ihr falsch liegt. Das ist sicher nicht die Botschaft, die wir haben. Aber du kannst daran festhalten und du kannst es auch bekennen. Jesus ist der Herr. Und das gilt auch, wenn wir sehen, dass in einzelnen Gegenden, in einzelnen Regionen, in einzelnen Zeitabschnitten Dinge zurückgehen. Also es wird darüber gesprochen, ob, ja, welche Zukunft die Kirche zum Beispiel in manchen Ländern im Nahen Osten hat. Irak, 2000-jährige christliche Geschichte und das meiste davon ist schon ausgelöscht. Haben diese historischen Kirchen eine Zukunft? Das weiß ich nicht. Aber hat das Bekenntnis zu Jesus als Herr über alles eine Zukunft in diesem Land? Ja, ganz gewiss. Und hier heute kommen neue Menschen zum Glauben, entstehen neue Gemeinden. Also, ich habe das schon oft gesagt, die Zusage, wenn Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinden nicht überwinden, ist nicht eine Zusage für jede einzelne Ortsgemeinde. Da kann es auch zurückgehen. Das sehen wir in der Geschichte. Aber die Gemeinde Jesu wird nicht nur überdauern, sondern ja, wird ja, ihm entgegenjubeln, wenn er kommt. Zacharja, der Prophet, hat eine ganz ähnliche Schau wie Jesaja hier. In Zacharja 14, ab Vers 8, lesen wir: Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Die eine Hälfte zum Meer im Osten und die andere Hälfte zum Meer im Westen. Und so wird es sein im Sommer und im Winter. Das ist in einem Gebiet, wo es viel Trockenheit gibt, eine wichtige Info. Die Flüsse haben das ganze Jahr über Wasser. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Und das ganze Land wird verwandelt werden in eine Ebene, von Geba bis nach Rimmon im Süden. Aber Jerusalem wird hoch liegen und an seiner Stätte bleiben. Also ein bisschen anderes Bild. Ja, hier wird Jerusalem nicht höher, sondern der Rest wird flacher. Aber die Botschaft ist die gleiche. Der Herr wird König sein über alle Lande. Und wir bekennen ihn schon heute. Ein Gott über alle Götter. Ein Gott über alle Götter. Und wenn das so ist, dann hat dieser Gott auch eine Botschaft für alle Menschen. Zacharja hat davon gesprochen, eben haben wir es gehört, dass Ströme des Wassers ausgehen von Jerusalem. Das ist ein Bild, was wir immer wieder haben. Der Prophet Hesekiel spricht von diesem Strom, der aus dem Heiligtum im Tempel in Jerusalem kommt, ins Tote Meer fließt und das Tote Meer lebendig macht. Das ist ein ähnliches Bild hier. Da geht Wasser aus und die Heiden, sagt Jesaja, werden herzulaufen, nach Jerusalem wörtlich strömen oder fließen, so wie Wasser, bergauf in diesem Fall. Ja? Viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Also was passiert hier? Zion, als der Ort, wo Gott gegenwärtig ist, strahlt das Wort des lebendigen Gottes aus. Nicht nur in Israel, das hätte Jesaja schon richtig stark gefunden, sondern unter allen Völkern. Sie hören die Botschaft von Gott. Weisung wird ausgehen von Jerusalem. Und die Reaktion, die hier beschrieben wird, ist dann, sie kommen nach Jerusalem, sie kommen herbei, sie kommen hergelaufen, sie wollen lernen, sie wollen ihr ganzes Leben dem einen Gott über alle Götter unterstellen. Und die schon lange die Botschaft Gottes sozusagen besitzen, werden geradezu überrumpelt von denen, die sich um das reißen, woran wir uns vielleicht längst gewöhnt haben. Stell dir eine Bäckerei vor, in der die Bäcker und Lehrlinge und Gesellen und so weiter gelangweilt sind von Brot. Ja, jeden Tag Brot backen, ja. Damit es ein bisschen interessant bleibt, suchen sie nach Wegen, den Geschmack noch zu verfeinern, dies oder jenes Gewürz hinzufügen. Manche haben sich auch zerstritten über der Frage nach der optimalen Backzeit oder über die Frage, wie viel Salz genau in den Teig gehört. Stell dir diese Bäckerei vor und jetzt fliegt die Tür auf und es kommt eine Schar von ausgehungerten Menschen in diese Bäckerei. Ausgebombte aus den Bürgerkriegsgebieten dieser Welt, Hungeropfer aus Madagaskar, Menschen, die lange in Flüchtlingslagern vegetiert haben mit Unterernährung. Und sie kommen in diese Bäckerei und die sich da eben noch gestritten haben und gelangweilt eigentlich über Brot, verstehen neu, wie kostbar das ist, was sie da haben. Wie kostbar dieses Brot ist, wie lebensspendend. Ja, wenn ich meinen Kindern sage, was gibt's zu essen? Ja, nur Brot. Ja, langweilig. Ne? Ach, wenn du ausgehungert bist, dann merkst du, wie kostbar das ist. Und ohne Bild, das ist die Einladung, dass wir uns neu begeistern lassen. Dass wir uns neu ernähren lassen, dass wir auch neu begreifen, was wir da haben. Aber wir denken, wir kennen das ja schon alles. Pastor, erzähl mir mal was Neues. Und ich sage es immer wieder, dann hast du noch nicht genug hingesehen, wenn es dich langweilt, was Gottes Wort sagt. Und wir erleben, dass das passiert. Wir erleben, dass Menschen kommen und uns staunen lassen. In den letzten Jahren, Jahrzehnten sind so viele Muslime zum Glauben an Jesus Christus gekommen, wie in den Jahrhunderten davor nicht. Und das hat auch hier in Deutschland manche Kirchen überfordert. Mich rief ein Pfarrer an, sagte, ja, ich habe hier Leute aus dem Iran, die wollen sich taufen lassen. Und der war völlig ratlos, weil das in sein theologisches Konzept gar nicht reinpasste, dass jetzt Muslime kommen und sich taufen lassen, weil sie jetzt an Christus glauben. Und er wusste gar nicht, was er mit denen jetzt machen sollte. Und ich habe dann jemand von uns als Dolmetscher hingeschickt, die Person kam zurück und sagte, ja, ich weiß gar nicht, was dieser Pfarrer glaubt und so. Aber auch in Gemeinden, die sagen, ja, wir glauben das hier alles und wir sind doch offen für alle, waren dann überfordert zum Teil oder herausgefordert auf jeden Fall. Hier sind Leute, die sind begeistert. Die lassen es sich wirklich was kosten. Die riskieren, ihre Familie nie mehr wiederzusehen, weil sie sich zu Jesus bekennen. Und lass das eine Herausforderung für uns sein, wenn wir uns daran gewöhnt haben, wenn wir angefangen haben zu glauben, diese Botschaft wäre langweilig. Ihr habt das wahrscheinlich schon öfter gehört, vielleicht sogar von mir, aber Gandhi hat wohl mal gesagt, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Aber der lebendige Gott redet und das verändert Leben. Und wenn wir Gottes Wort hören und nicht nur, wenn wir wirklich hören, wenn wir wirklich hinhören, ja, du kannst ein Geräusch hören, aber wenn wir wirklich hören, was Gott uns sagt, dann hat das Folgen. Dann wird es dein Leben verändern, dann wird es sogar Gesellschaften verändern. Und auch das sagt Jesaja hier ja, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen, ihre Spieße zu Sicheln machen. Sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Beziehungen werden geheilt. Nicht nur die Beziehung zu Gott wird heil, sondern auch Beziehungen untereinander. Und das Kriegshandwerk wird überflüssig. Völker, die ehemals Erzfeinde waren, begegnen sich im Angesicht Gottes. Auch das sieht Jesaja ein paar Kapitel weiter in 19, Vers 23. Zu der Zeit wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien, dass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter samt den Assyrern Gott dienen. Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein mit den Ägyptern und Assyrern. Ein Segen mitten auf Erden. Denn der Herr Zebaoth wird sie segnen und sprechen: Gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assur, meiner Hände Werk, und du, Israel, mein Erbe. Wenn man sich die Geschichte dieser Region anschaut und wie die verschiedenen Völker, die dort gelebt haben in dieser Region, Assyrien, also heutiges Syrien, Jordanien, diese Region, Ägypten, dazwischen Israel. Und hier heißt es, sie werden miteinander Gott dienen. Und wir erleben, es ist Versöhnung möglich, wo Menschen sich unter dem Kreuz begegnen. Schließlich sehen wir hier eine Verheißung und eine Herausforderung für uns. Man kann ja jetzt fragen, okay, das ist ja alles toll, was der Jesaja hier sieht und erzählt, aber wann passiert denn das? Mancher Ausleger verlegt das alles ins sogenannte tausendjährige Reich, dann manchmal sogar mit so einer Vorstellung, dass sich dann wirklich geologisch da Dinge verschieben. Und richtig daran ist, wenn Jesus im Triumph zurückkehrt, wie auch immer das genau jetzt, ich will jetzt nicht über Endzeitmodelle reden, aber wenn er kommt, dann wird seine Herrlichkeit für alle sichtbar sein. Dann gibt es keine Zweifel mehr. Aber diese letzte Zeit, die ist schon da. Am Anfang vom Hebräerbrief schreibt der Autor: Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Also Gott hat seine Geschichte mit der Menschheit, diese Heilsgeschichte. Und die hat einen Zielpunkt, und der Zielpunkt ist eigentlich das Kommen von Jesus. Und von da entfaltet sich dann unsere Zeit als Gemeinde, bis er wiederkommt. Und uns gehören seine Verheißungen. Wir sehen das immer wieder. Der Prophet Joel sagt, in den letzten Tagen will ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und am Pfingsttag, also Pfingsttag 30 oder 33, sagt Petrus, das ist jetzt gerade passiert. Also die letzten Tage sind jetzt, und seitdem leben wir in dieser Endzeit. Pfingsttag waren viele in Jerusalem. Lesen wir da Kapitel 2. Es waren in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel, die dann sagen, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Menschen aus allen Völkern, das sind alles Juden, aber aus den verschiedenen Völkern des Römischen Reiches, die hören jetzt von Gottes Wort. Und Jesus hatte vorher das seinen Jüngern gesagt. Am Ende von Lukas-Evangelium Kapitel 24 gibt er den Auftrag, die Botschaft, das Evangelium weiterzutragen, dass in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünde unter allen Völkern gepredigt wird. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Kommt der Heilige Geist. Das passiert an Pfingsten. Weisung geht aus zu allen Völkern von Jerusalem. So wie Jesaja das gesehen hatte. Es begann in Jerusalem. Und von dort fließt lebendiges Wasser in alle Himmelsrichtungen. Sommer wie Winter. Aber das Bild dreht sich dann. Jesaja hat es so gesehen, wie er es in seiner Vorstellung vielleicht nur sehen konnte, dass alle Völker jetzt nach Jerusalem pilgern, so wie an den großen Pilgerfesten im alten Israel. Aber tatsächlich gibt es jetzt eine Pilgerreise von Gottes Volk raus zu allen Völkern. Bis an die Enden der Erde, sagt Jesus. Und so geht Weisung aus von dem neuen Zion, von Christus selbst. Gottes Volk aus Heiden und Juden breitet diese Botschaft aus. Und Menschen aus allen Völkern sagen, kommt, lasst uns zu dem Herrn gehen, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Und ihr Lieben, das passiert heute überall auf der Welt. Es passiert in Bibelschulen, in Gefängnissen, in Urwaldhütten, in Kathedralen, in jeder Nation dieser Erde und bald bei jedem einzelnen Volk. Es gibt Missionsforscher, die das genau versuchen zu erfassen, welche Völker haben diese Botschaft schon gehört. Und nach allen, man kann es im Einzelnen dann diskutieren, aber der Auftrag ist bald erfüllt. Und die Mittel und Wege, die verwendet werden, sind die unterschiedlichsten. Wir haben heute ganz viele Möglichkeiten über Internet, aber es gibt auch Filmtechnik. Können wir das sehen? Ah, das ist jetzt ein bisschen... Könnt ihr das sehen? Das ist in Kenia, da wird der Jesusfilm gezeigt. Und dann hat das Team gesagt, wir haben Freitag über das Production-Team und Creative-Team gelernt, und gesagt, wir brauchen jetzt noch eine weiße Leinwand. Und die hatten aber kein weißes Tuch, dann haben sie eine weiße Kuh genommen und die hingestellt, und die darf sich jetzt nicht bewegen, weil die Flanke dieser Kuh die Leinwand ist, auf der jetzt der Jesusfilm kommt. Also im Alten Testament hören wir mal, wie ein Esel das von Gottes Botschaft spricht, und hier ist eine Kuh, die Evangelistin. Ich bete zu Gott, dass heute Weisung ausgeht von diesem Ort, von hier. Dass das lebendige Wort Gottes dein Leben, mein Leben umwandelt. Und dass wir strahlen in dieser dunklen Welt. Und dass von diesem Ort viele von uns ausgehen als deine Boten. Zu unseren Kommilitonen, Nachbarn, Kollegen, Freunden hier in Marburg oder wo wir herkommen. Aber auch, dass einige sich rufen lassen, und wir erleben das ja schon, diese Botschaft weiterzutragen bis an die Enden der Erde, dorthin, wo sie noch nicht bekannt ist. Und vielleicht denkst du, ja, das ist für irgendwen anders, und vielleicht merkst du, Gott klopft bei dir an. Er sagt, ich habe einen Auftrag für dich, mit dem du nie gerechnet hättest. Ich habe am Anfang gesagt, wir sind Hoffnungsmenschen. Wir haben etwas zu sagen in die Nöte dieser Zeit hinein. Und da gibt es politische, soziale, ökologische Herausforderungen, denen wir uns nicht entziehen können, wo wir auch mithelfen, Antworten zu finden. Aber vor allem, wir breiten diese lebensspendende Botschaft Gottes aus, in Wort und in Tat. Und Jesus hat das zu seinen Nachfolgern gesagt, und das gilt uns bis heute. In Matthäus 5. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Denkt an diesen Berg Gottes. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter ein Gefäß, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wie sieht dein Leben aus? Wie muss mein Leben, dein Leben aussehen, damit es durchlässig ist für das Licht Gottes? Ohne Eintrübung, ohne Verschattung. Es ist ein Leben, was wir im Licht Gottes führen. Es ist ein Leben, in dem wir uns seiner Wahrheit aussetzen, bevor wir anderen von dieser Wahrheit erzählen. Und es ist ein Leben, in dem wir immer wieder aus seiner Gnade schöpfen, die ja nicht nur am Anfang da ist und dann muss da halt funktionieren, sondern wo du immer wieder neu schöpfen kannst. Und es gibt immer genug. Kommt nun, sagt Jesaja, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Amen.